Wir sind das so gewohnt, manchmal bestimmte Abschnitte aus der Bibel zu lesen, dass wir sehr schnell darüber hinweglesen. Das heißt, ich lese zweimal. Ich lese einmal alles vor, was vorgegeben ist, und dann gehe ich danach nochmal Schritt für Schritt durch. Okay? So, da heißt es also, da sagt Paulus: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Und wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin. Die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Daher möchte ich denen, die sich als meine Richter aufspielen, Folgendes zu bedenken geben. Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unsere Reisen mitzunehmen, wie das die anderen Apostel auch tun und die Brüder des Herrn auch und Petrus? Bei ihnen allen ist es selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht? Welcher Soldat zieht jemals auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg an und isst dann nicht von den Trauben? Wer hütet eine Herde, ohne von der Milch der Schafe zu trinken? Vielleicht hält man mir entgegen, ich würde die Sache nur von einem menschlichen Standpunkt aus betrachten. Aber das Gesetz, das Mose uns im Auftrag Gottes gab, sagt es nicht dasselbe? Dort heißt es doch, binde einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu. Geht es Gott hier um die Ochsen? Sagt er das in erster Linie wegen uns? Ja, unsertwegen steht diese Anweisung in der Schrift. Gott zeigt damit, wer pflügt oder drischt, erwartet zu Recht, dass er für seine Arbeit einen Teil vom Ernteertrag bekommt. Nun, wir haben bei euch gesät. Wir haben Saatgut ausgestreut, das eurem geistlichen Leben zugutekommt. Wäre es da nicht recht und billig, wenn wir gewissermaßen als unser Anteil an der Ernte das von euch bekämen, was wir für unser irdisches Leben brauchen? Wenn andere das Recht haben, sich von euch unterstützen zu lassen, hätten wir es dann nicht noch viel mehr? Doch wir haben von unserem Recht keinen Gebrauch gemacht. Und alle Schwierigkeiten, die dieser Verzicht mit sich bringt, nehmen wir bereitwillig in Kauf, um die Ausbreitung des Evangeliums von Christus in keiner Weise zu behindern. Ihr wisst doch, die, die im Tempel Dienst tun, bekommen ihren Unterhalt von den Einkünften des Tempels. Und die, die am Altar den Opferdienst verrichten, bekommen einen Anteil an den Opfergaben. Genauso hat es der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, die das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. So, und jetzt, also das waren jetzt 1. Korinther 9, 1 bis 14. Es waren jetzt relativ viele Worte. Wir machen bei uns zu Hause mit zwei Gruppen so, wie soll man sagen, Haus-Bibelkreis nach einem bestimmten System. Entdecker-Bibelkreis nennen wir das und versuchen dann immer, wenn wir etwas lesen, hinterher die Bibel zuzuklappen oder das Telefon wegzulegen und dann mit eigenen Worten wiederzugeben, was man gerade gelesen hat. Es ist erschütternd, an wie wenig man sich erinnern kann. ja, von daher, das ist der Grund, warum ich das jetzt so langsam mache und nochmal lese, weil wir, wie soll man sagen, oft Schwierigkeiten haben, uns zu konzentrieren auf das, was da steht. So. Erstmal, ich gehe Abschnitt für Abschnitt durch. Das Erste. Da sagt Paulus: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid ihr nicht das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Und wenn andere für mich als Ab Entschuldigung, und wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin. Die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Kurze Frage, damit ich noch weiß, dass alle noch wach sind. Welches Wort kommt hier am häufigsten vor in den paar Versen? Apostel, ja genau. Dankeschön. Gut. Also, Apostel kommt, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal immer wieder. Drum mache ich einen ganz kleinen Ausflug. Ist nicht das Thema Finanzen jetzt. Aber ganz kurz, was ist ein Apostel? Wovon redet er da? Also ich würde mal sagen, es gibt, das ist wahrscheinlich hier gemeint, den Apostel im engeren Sinne damals zu der Zeit, nämlich die 12 Apostel, die Jesus Christus sich berufen hat und dann auch mit, wie soll man sagen, nach seinem Tod und Auferstehung dann noch den einen oder anderen dazu, die er auch berufen hat, persönlich, zum Beispiel wie Paulus durch eine persönliche Begegnung, die ihn auch gesehen haben. Das war immer so das, wie soll man sagen, das Kriterium. Man konnte ein Apostel sein, wenn man Jesus gesehen hat selber. Und dann gibt es aber auch noch Apostel im weiteren Sinne bis zum heutigen Tag. Das ist das, wovon Heike gerade gelesen hat. Es gibt die 5 Kerngaben in der Gemeinde, von denen in Epheser 4 gesprochen wird. Es ist nun auch Gott ist es auch, der der Gemeinde Gaben gegeben hat. Er hat ihnen Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. 5. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, gebaut wird. Das wäre eine extra Predigt, das mache ich nicht. Ich will nur sagen, ein Apostel, wenn ich das richtig verstehe, ich versuche es einfach mal so zu definieren, wie ich das verstehe, das ist einer, der so begabt ist von Gott, dass er oder sie immer noch außen guckt, aus der Gemeinde raus und sieht, wo ist das Evangelium noch nicht angekommen, wo ist das noch, drängt immer nach außen. Nicht wie ein Hirte zum Beispiel, innerhalb der Gemeinde die Gemeinde aufzubauen so sehr, sondern mehr, wo sind noch Gegenden, Städte, Leute, Menschengruppen oder sowas, die noch nie was gehört haben, und da dringt ein Apostel immer hin. Ausgesandt, das ist ja das Wort, was dahinter steckt, ausgesandt, um irgendwo anders hinzugehen und das Evangelium weiterzugeben. Er befindet sich dort in Korinth, seine Heimat war Antiochien, über 2.500 Kilometer über Land sozusagen, wo Paulus hinschreibt, und er sagt, ihr seid der Beweis dafür, dass ich ein Apostel bin. Ich habe nach außen gedrängt und bin zu euch gekommen, um das Evangelium zu verkünden. Und jetzt das Interessante ist ja auch, dass im Epheserbrief steht, dass Gott diese 5 Gemeinden alle der Gemeinde gegeben hat. Ich schließe daraus, dass Gott, wenn Gott sagt, dass er diese Gaben der Gemeinde gegeben hat, dass er jeder Gemeinde diese Gaben gegeben hat. Jeder. Gut, wenn man eine kleine Hausgemeinde ist mit 4 Leuten, dann kann das nicht sein, okay? Aber ich gehe davon aus, in so einer großen Gemeinde wie dieser hier hat Gott alle 5 Gaben gegeben. Gott lässt seine Gemeinde nicht ohne das, was sie brauchen, um zu wachsen. Ich habe vor Jahren mal in Mosbach über diesen Teil gepredigt, über die 5 Gaben, und habe das für alle 5 versucht ein bisschen zu beschreiben und habe dann um Handzeichen gebeten, wer sich in diesen verschiedenen Gaben selber wiederfinden kann. Hochinteressant, es war gleichmäßig verteilt, bei allen 5 haben sich je ein 5 etwa gemeldet. Fand ich ganz faszinierend, das war nicht sozusagen vorbereitet. Ja, ich bin davon überzeugt, dass es auch hier in dieser Gemeinde diese Gabe gibt. Ja, Gott gibt uns, was wir brauchen, um zu wachsen. Die Gabe des Evangelisten und die Gabe des Apostels sind nach außen gerichtet. Die Gabe des Lehrers und des Hirten sind nach innen gerichtet. Beides braucht die Gemeinde unbedingt, um zu wachsen. Beim Propheten bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob außen oder innen, vielleicht beides. Und Gott hat uns beides gegeben und beides ist, alles ist wichtig. So. Kurze Frage. In der Gemeinde, normalerweise in deutschen Durchschnittsgemeinden, welche von den Gaben werden am meisten geschätzt und gefördert? Was würdet ihr sagen? Lehrer und Hirte, genau. Die nach innen gerichteten Gaben werden mehr geschätzt als die nach außen gerichteten Gaben. Oft, einfach eine Beobachtung, es ist oft schwierig für Leute, die evangelistisch oder apostolisch begabt sind, in der Gemeinde, wie soll man sagen, die Spielwiese zu bekommen, die sie bräuchten, um ihre Gaben zu entfalten. Ist oft so. Und es hat natürlich Auswirkungen auf das Gemeindeleben und das Gemeindewachstum. Ne? Genau. So, dann nochmal, die Gemeinde braucht alle Gaben. Und jetzt fängt Paulus an und redet jetzt von den Finanzen oder von dem Einkommen, das ihm zusteht und redet davon in vier verschiedenen Aspekten, von verschiedenen Seiten beleuchtet das dasselbe Thema. Es geht immer wieder typisch orientalisch im Kreis rum, immer wieder das Gleiche, nur von einer anderen Perspektive aus betrachtet. Ich möchte denen, die sich als meine Richter aufspielen, Folgendes zu bedenken geben. Ich glaube, ihr hattet letzte Woche wahrscheinlich den Teil über die Starken und die Superstarken und die Schwachen. Gut, das sind so diese Richter, das sind die Superstarken, die sich selber für superstark gehalten haben und die dachten, sie könnten Paulus beurteilen, auch verurteilen und haben sich deutlich schlauer und geistlicher gehalten als ihn, ne? Als er. Und denen sagt er, hätten Barnabas und ich nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Offensichtlich haben die ihnen das Recht nicht zugesprochen. Er sagt, hätten wir nicht das Recht. Also offensichtlich nimmt sich Paulus das Recht nicht, okay? Er macht es nicht, aber er sagt, wir hätten das Recht. Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unsere Reisen mitzunehmen, wie es die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus? Bei ihnen ist das alles selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen das Recht nicht zusteht? Das heißt, der erste Aspekt, von dem er herkommt, sagt er, okay, er sagt, ich bin nicht der Einzige, ich bin nicht allein in dem, dass ich sage, uns steht das Recht zu, sondern in Jerusalem, in Judäa, sozusagen in der Urgemeinde, den anderen Aposteln scheint das völlig klar zuzustehen. Also es ist selbstverständlich, da macht keiner Stress deswegen. Das ist das erste Argument. Also das scheint woanders normal zu sein. Dann sagt er, welcher Soldat zieht jemals auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg an und isst dann nicht von den Trauben? Wer hütet eine Herde, ohne von der Milch der Schafe zu trinken? Das ist wiederum von einer ganz normalen, menschlichen, weltlichen Perspektive aus gesehen, jeder, der arbeitet, sollte von seiner Arbeit leben können, oder? Das ist völlig einleuchtend, denke ich mal, für jeden normalen Menschen. Und das ist das nächste Argument. Es ist nicht nur so, dass das die anderen Apostel dürfen, jeder, der arbeitet, kriegt einen Lohn dafür. Dann, vielleicht hält man mir entgegen, ich würde die Sache nur von einem menschlichen Standpunkt aus betrachten, aber sagt das Gesetz, das Mose uns im Auftrag Gottes gab, nicht genau das Gleiche? Dort heißt es, binde einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu. Geht es Gott hier um die Ochsen? Na, offensichtlich nicht. Also dort sagt er das nicht wegen uns in erster Linie? Also unsertwegen steht diese Anweisung in der Schrift. Gott zeigt damit, wer pflügt oder drischt, erwartet zu Recht, dass er für seine Arbeit einen Teil vom Ernteertrag bekommt. Das heißt, er vergleicht sich sogar mit der Tierwelt oder dem Umgang mit Vieh. Selbst einem Vieh gesteht man zu, wenn die im Kreis rumlaufen und dreschen, dann dürfen die auch ein bisschen was davon von dem fressen, was sie da dreschen. In unserer ersten Zeit in Ägypten gab es noch diese Ochsen, die irgendwo angebunden waren, im Kreis rumgelaufen sind mit verbundenen Augen. Ich habe das noch sehr, noch bewusst vor Augen, so arbeiten bei uns zum Teil noch in Ägypten zum heutigen Tag. Wir haben euch gesät, wir haben Saatgut gut ausgestreut, dass eurem geistigen Leben zugute kommt, wäre es dann nicht recht und billig, wenn wir gewissermaßen als unseren Anteil an der Ernte das von euch bekämen, was wir für unser irdisches Leben brauchen? Wenn andere das Recht haben, sich von euch unterstützen zu lassen, hätten wir es dann nicht auch? Doch, und jetzt kommt ein Satz, den ich für extrem wichtig halte, doch wir haben uns von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Und alle Schwierigkeiten, die dieser Verzicht mit sich bringt, nehmen wir bereitwillig in Kauf, um die Ausbreitung des Evangeliums von Christus in keiner Weise zu behindern. Auf den Satz komme ich gleich zurück, den parken wir mal ganz kurz für eine Minute und lesen erstmal nochmal weiter. Das ist also eine Kernaussage. Dann heißt es zum Schluss, ihr wisst doch, die, die im Tempel Dienst tun, bekommen ihren Unterhalt von den Einkünften des Tempels. Und die, die am Altar den Opferdienst verrichten, bekommen einen Anteil an den Opfergaben. Genauso hat es der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, die das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Da bezieht er sich aufs Alte Testament, auf die Opfergaben, auf die Leute, die Leviten, ein ganzer Stamm von einer von den 12 Stämmen, die nur von den Opfergaben und dem Opferdienst leben und das auch im Alten Testament schon so angelegt war und ganz bewusst so eingerichtet war. Die durften einen bestimmten Teil von den Opfern, dem Fleisch zum Beispiel, dann selber mit nach Hause nehmen und essen. Das heißt, auf 4 unterschiedliche Arten und Weisen sagt Paulus immer wieder das Gleiche. Wir hätten das Recht, für unsere Arbeit auch unseren Lebensunterhalt zu bekommen. Und darum ist die erste Kernaussage von 2, die ich heute nur sagen will, die erste Kernaussage einfach nur die: Ein geistlicher Dienst hat Wert, hat einen richtig großen Wert. Wie geht euch das? Also wie soll man sagen, ist das eine Selbstverständlichkeit in unserem Land und in unserer Kultur? Oder wie seht ihr das? Könnt ihr mal ganz kurz so ein bisschen selber drüber nachdenken. Wir leben ja in einer zu allertiefsten materialistischen Welt, oder? Zu allertiefst materialistisch. Sein Geld zu verdienen sozusagen oder Geld zu bekommen für einen geistlichen Dienst, wo man am Ende nichts rauskommt, was man anfassen kann. Ich glaube, wir sind durchaus als Nachfolger Jesu Christi, als Christen, beeinflusst von unserer materialistischen Welt. Sehr. Das heißt, einen Dienst zu verrichten, wo am Ende nichts Materielles bei rauskommt, ist nicht notwendigerweise in unserem Denken oder in unserer Kultur etwas, was wirklich Wert hat. Und auf 4 unterschiedliche Arten und Weisen sagt Paulus von unterschiedlichster Seite her, nein, dieser Dienst hat Wert, nicht wahr? Hat großen Wert. Und ja, ich weiß nicht, also wir haben das ein paar Mal so beobachtet, bei anderen und auch bei uns selber. Manchmal merkt man das schon als Missionar, dass die eigene Arbeit jetzt nicht unbedingt mit Wert verbunden wird. Also zum Beispiel wir, aber auch andere bei uns im Team, waren ja in Ägypten, das ist ein Land, wo man durchaus auch im Urlaub hinfahren kann. Dann kommen Leute aus Gemeinde und Verwandtschaft und sagen, hier, wir haben folgende Flüge gebucht und kommen dann und würden dann eine Woche mit euch gerne auf den Sinai fahren zum Urlaub. Nicht habt ihr dann Zeit, könnt ihr euch auch Urlaub nehmen, sondern das ist dann so. Ne? Was steckt dahinter? Ach ja, die Leute machen ja Dauerurlaub da. Ne? Die müssen nachher. Also das Denken ist so ziemlich tief drin. Habe ich ganz oft beobachtet, nicht nur bei uns selber, aber auch bei anderen. Man geht einfach davon aus, ja, da kann man jetzt hin und sich wochenlang mit denen beschäftigen. Die arbeiten ja nicht richtig. Ne? So. Das zeigt eine Denke, die ja, einfach, wo das dahinter steckt, was ich gerade gemeint habe, in unserer materialistischen Welt. Denk mal drüber nach. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich durch den Tag faulenze normalerweise. Meine Frau sowieso nicht. Genau. Das ist der eine wichtige Punkt von 2, den ich machen möchte. Der andere, um diesen Vers nochmal zu lesen. Wir haben von diesem Recht zur finanziellen Unterstützung keinen Gebrauch gemacht. Und alle Schwierigkeiten, die dieser Verzicht mit sich bringt, nehmen wir bereitwillig in Kauf, um die Ausbreitung des Evangeliums von Christus in keiner Weise zu behindern. Das ist der zweite Punkt, den ich machen will. Das heißt, Paulus sagt sehr, sehr deutlich, es geht mir nicht darum, was unser Recht ist. Okay, er hat jetzt abschnittweise immer von seinem Recht geredet, okay, aber er sagt, es geht mir, ich treffe meine Entscheidungen nicht auf der Basis von dem, was mein Recht ist, sondern ich treffe meine Entscheidung auf der Basis von dem, was ist gut für das Evangelium. Was fördert das Evangelium oder was behindert das Evangelium? Das ist das, worauf ich drauf raus will. Da Das ist die Basis oder die Grundfrage, aufgrund deren ich entscheide, ob jetzt finanzielle Unterstützung für mich angesagt ist oder nicht. Noch einmal, es geht nicht darum, was unser Recht ist, sondern das, was das Evangelium fördert und nicht behindert. Ehrlich gesagt, genau der gleiche Geist wie der vom Kapitel zuvor, wo es um das Götzenopferfleisch ging. Genau das Gleiche. Da geht es auch nicht darum, was ist richtig, was ist die Wahrheit, sondern was hilft Menschen, ne? Was hilft in dem Fall der Gemeinde, was hilft den Schwachen in der Gemeinde in dem Fall. Das ist das Grundprinzip. Denkt an Philipper 2. Das Grundprinzip ist, wie heißt das dort, seid gesinnt wie Jesus Christus, der, ich sage jetzt mal mit eigenen Worten, der sein Recht als Sohn Gottes im Himmel nicht festhielt, ganz genau, sondern sich selbst erniedrigte. Genau, das ist die Grundargumentation, das Grundvorbild von Jesus Christus, das er uns hinterlassen hat. Es geht nicht darum, was mein Recht ist, sondern es geht darum, was dient in diesem Fall dem Evangelium oder der Gemeinde. Das ist das Grundprinzip. Und wenn ihr einfach mal kurz darüber nachdenken könnt, jetzt wenn es um, wie soll man sagen, darum um die Frage geht, um einen Prediger hier in Deutschland oder einen Pastor hier in Deutschland oder einen Missionar im Ausland, es ist offensichtlich weder falsch noch richtig, ihn mit Finanzen anzustellen. Er hat auf jeden Fall das Recht dazu, ist aber nicht notwendigerweise das Beste für die Gemeinde. In der Mission genauso. Jeder Missionar hat das Recht, von seiner Arbeit zu leben, aber das ist noch nicht gesagt, dass es auch das, wie soll man sagen, das Beste ist für die Verbreitung des Evangeliums. Einfach, wenn wir uns ein bisschen befreien könnten von dem normalen Denkmuster, da muss einer angestellt sein, also ein Vollzeitler, sagen wir, ist besser als einer, der nicht Vollzeitler ist. Das haut auch nicht hin nach diesen Versen, oder? Das kann man so nicht sagen. Ein Vollzeitler ist nicht geistlicher, nicht besser, nicht effektiver fürs Evangelium, nicht besser für die Gemeinde als, nicht notwendigerweise, sage ich zumindest, als jemand, der es nicht ist. Das ist das, was ich eindeutig lese in diesen Versen. Ja, vielleicht könnt ihr selber, also offensichtlich habt ihr eine Gemeinde, in der es keinen angestellten Pastor gibt. Das heißt, ihr habt eure Entscheidung getroffen, offensichtlich. Ich weiß natürlich nicht, ob die Entscheidung auf alle Ewigkeiten getroffen ist oder im Moment. Offensichtlich ist es nicht verboten, in der Bibel einen anzustellen. Können wir kurz darüber reden, wie soll man sagen, was fördert die Gemeinde, was fördert das Evangelium und was nicht? Was könnte, ganz kurz nochmal gucken, ob ihr noch wach seid, was könnte, wenn ihr heute jemanden anstellen würdet, der hier steht und vollzeitlich der Gemeinde dient? Ich bin mir sicher, das könnte ganz, ganz viel Gutes bewirken, 100%. Also ich bin überhaupt nicht dagegen. Ich will nur sagen, jetzt mal kurz mal die andere Seite betrachtet. In welcher Weise könnte das Evangelium behindern? Irgendeine Idee? In welcher Weise? Was könnte auch mal wie soll man sagen, eine behindernde Auswirkung sein von einem angestellten Pastor? Wie bitte? Und oh gut, und was ist schlecht daran?
Sonst kann er zuständig
Genau.
Einseitigkeit hast du für alles zu viel.
Genau. Also in dem Moment, wo jemand vollzeitig angestellt ist, natürlich mit eurem Geld, ist ja völlig klar, dass zumindest die Gefahr besteht. Es ist nicht notwendig, aber die Gefahr besteht, dass der Rest sagt, alles klar. So, wir haben einen, der vollzeitlich religiöse Dienste für uns macht. Also ich lehne mich zurück. Das könnte diesen fünffältigen Dienst, von dem ich am Anfang erzählt habe, behindern, oder? Könnte sein. Also einfach nur ein Beispiel. Solche Sachen muss man sich durch den Kopf gehen lassen, denke ich. Es gibt bestimmt auch gute Gründe, warum man sagen könnte, nee, das kann auch gut sein, wenn jemand sich 100% auf die Arbeit konzentrieren kann. Mission, unser eigenes Beispiel. Ich sehe gerade von der Zeit her, ich muss auf die Zielgerade kommen, aber wir sind ja offensichtlich zu einer Zeit ausgesendet, wo es völlig selbstverständlich war, ein Missionar ist immer grundsätzlich 100% unterstützt. Wir sind Vollzeitler. Das war vor 35 Jahren, wie wir ausgesendet worden sind, selbstverständlich. Heute bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ehrlich gesagt. Auch nach solchen Kapiteln. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal genauso machen würde wie vor 35 Jahren. Und hat verschiedene Gründe. Einmal, und das ist, glaube ich, ähnlich wie hier in der Situation von Paulus. Gut, wir sind in einem Land, in dem wir nicht erzählen können, dass wir Missionare sind. Okay? In Ägypten in dem Fall. Gut, wir hatten irgendwie immer eine Geschichte, was wir machen, auch beruflich. Das war alles nicht gelogen, auch nicht die ganze Wahrheit. Nicht mal alles erzählt, aber auf jeden Fall, genau. Das war schon irgendwie eine halbwegs klare Identität, die wir hatten. Aber Leute konnten nicht richtig sehen, wie wir arbeiten. Jetzt kommt hier mal zum Beispiel ein Vers, eine Argumentation von Paulus in einem anderen Brief, im 2. Thessalonicher Brief. Fand ich faszinierend. Also ihr wisst ja, dass Paulus normalerweise als Zeltmacher gearbeitet hat. Er war normalerweise in einem Team mit anderen zusammen. Lukas war einer von denen, waren aber auch Barnabas, andere, das hat es ein bisschen gewechselt. Die waren im Team zusammen, er war kein Einzelkämpfer und manchmal hat er das praktische Arbeiten sein lassen, wenn andere zum Beispiel in seinem Team dann sich ganz, also das Geld verdient haben, was sie brauchten. Das heißt, das ist ein bisschen, die haben das nicht so dogmatisch gesehen, sondern mehr pragmatisch. Genau, manchmal haben sie gearbeitet, manchmal nicht. Jetzt heißt es im 2. Thessalonicher Brief, im 3. Kapitel, Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengung gescheut, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Warum? Und das ist jetzt, das finde ich ein faszinierendes Argument hier jetzt. Warum? Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, okay, das Gleiche, wie wir es gerade gelesen haben, nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nachahmen könnt. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Das heißt, er denkt an seine Nachfolger, an seine Jünger. Offensichtlich war das in Thessalonich ein bisschen ein Problem, dass viele sich die Hände nicht schmutzig machen wollten bei der Arbeit. Das heißt, ich rede jetzt mal von mir selber, wenn wir als Missionar in ein Land kommen, wir sind das einzigste Vorbild von Nachfolgern Jesu Christi, das Leute haben. Es ist faszinierend, wenn dann eine erste Gemeinde entsteht, dass normalerweise junge Gläubige dasselbe werden wollen wie der, der ihnen das Evangelium gebracht hat. Ist so. Deswegen ist es uns auch so wichtig gewesen, wie wir uns benehmen in einer fremden Kultur, dass wir ein Vorbild hinterlassen, dem komplett nagelneue junge Gläubige aus muslimischem Hintergrund, dem die nachfolgen können. Sowohl kulturell, dass wir nicht kommen und irgendwie, kulturell komplett anders uns kleiden, sondern dass wir durch unser Dasein zeigen, ihr könnt, so wie ihr kulturell lebt, könnt ihr auch Jesus Christus nachfolgen. Die gleiche Sache auch mit der Arbeit. Wir können ja nicht sagen, wir sind Missionare, wenn wir, es ist faszinierend, also Leute, die zum Glauben kommen, wollen oft dann so werden wie du selber. Und ich habe es oft erlebt, dass dann junge Gläubige im muslimischen Hintergrund dann als erstes sagen, ja, ich möchte dann so werden wie ihr, kann ich irgendwie finanzielle Unterstützung kriegen vom Ausland, damit ich dann auch so sein kann wie ihr. Ne? Das ist nicht gut, zumindest nicht immer. Das kann ja manchmal gut sein, aber nicht immer. Das ist zum Beispiel eine Sache, die Paulus hier als Argument nimmt. Das hilft dem Evangelium nicht, wenn wir einen Vorbild hinterlassen, dass man nicht mit seinen Händen arbeiten muss, in dem Fall. Ne? Eine andere Sache, ein anderer Gedanke ist folgender. Und damit möchte ich auch schließen. Wie ist das mit dem Evangelium? Geht das richtig gut vorwärts in unserer Welt? Oder sind die vom Evangelium noch nicht erreicht worden sind, kommen wir da nicht vorwärts? Also Was ich sagen will, ist Folgendes. Schlaue, richtig schlaue Leute, die deutlich schlauer sind als, als meine Wenigkeit, haben mal Nachforschung anbetrieben, wie sich das entwickelt mit der Zahl der, derer, die keine Chance haben, das Evangelium zu hören, weltweit. Da gibt es ein erschütterndes Ergebnis. Ich kann das nicht nachprüfen. Ich weiß nicht genau, ob es genau so stimmt. Aber die sagen, dass die Zahl derer, die keine Chance haben, das Evangelium zu hören, in unserer mythologischen Umgangssprache, die Unerreichten, nimmt jeden Tag um 60.000 zu. Die nimmt jeden Tag um 60.000 zu. Das heißt, wir machen irgendwas falsch, oder? Oder irgendwas haut nicht hin. Das heißt, man kommt immer weiter weg vom Ziel. Und wenn wir, da kommen ganz, ganz viele Konsequenzen natürlich aus dem, aus dieser, wie soll man sagen, dieser Nachricht. Aber eine davon ist folgende: Wir müssen auf eine Art und Weise arbeiten, dass das, was wir tun, sich schnell fortpflanzen und schnell multiplizieren kann. Nicht wahr? Dass Leute, die jung zum Glauben kommen, schnell zu Leitern werden und schnell nicht, wie soll man sagen, dass man nicht sagt, okay, du musst jetzt erstmal 5 Jahre zur Bibelschule gehen, bevor du eine Hausgemeinde leiten kannst. Das haut nicht hin. Natürlich braucht jeder eine gute, gesunde Grundlage, aber wir müssen Leuten vertrauen, die neu zum Glauben kommen. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, wenn wir jedes Mal darauf warten, bis wir jemanden vollzeitig anstellen können, bevor er oder sie Leitungsverantwortung übernimmt, werden wir nie zum Ziel kommen. Alles, was Geld kostet, ist langsam, oder? Alles, was Geld kostet, hindert das Evangelium, um es mit den Worten von Paulus zu sagen. Wir haben, das ist für mich wiederum einfach ein tolles Beispiel, also wie so ein tolles Erfolgserlebnis. Wir haben vor 5 oder 6 Jahren die Arbeit im Sudan von null, von absolut null an neu aufgebaut. Damals, wie Nord- und Südsudan sich trennten, ist unsere, die OM-Arbeit, die vorher am Blühen war, komplett zum Erliegen gekommen. Die allermeisten mussten, oder fast alle mussten fliehen, entweder in den Südsudan oder ins Ausland. Wir haben alles verloren. Wir hatten LKWs, Bücher, noch und nöcher, alles verloren. Und für 4, 5 Jahre gab es nichts mehr. Dann habe ich zu Anfang meiner Zeit als Gebietsleiter, habe ich 2 von Sudanesen, die so durch ein OM-Training durchgegangen sind, getroffen. Wir haben uns zusammengesetzt und haben zusammen beschlossen, einfach nochmal von vorne neu anzufangen. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir wollen, dass die Arbeit wachsen kann. Ich wusste noch von früher, von meinen OM-Deutschland-Zeiten, dass es ein Riesenstress war, jeden Monat für ein großes Team die Finanzen für Vollzeitler aus Deutschland und aus anderen westlichen Ländern zusammenzukriegen. Das war eine Dauerkrise. Ich habe gesagt, können wir das irgendwie anders machen? Können wir das so machen, dass wir diesmal nicht jeden bezahlen? Und die sagten, ja, da haben wir uns auch schon Gedanken drüber gemacht, wenn ihr uns 4.000, 5.000 gebt pro Leiter und wir kaufen ein Projekt, zum Beispiel eine Taxi oder irgendwie so etwas, mit dem wir Geld verdienen können, dann fragen wir nie wieder nach Geld. Gesagt, getan, so haben wir es gemacht, ohne in die Details zu gehen, aber dadurch konnte die Arbeit dort von 2 innerhalb von 6 Jahren auf 131 wachsen. Natürlich mussten wir auch Geld investieren, aber eben nicht 130 Leute anstellen, sondern ihnen auch auf alle möglichen Arten und Weisen sie unterstützen. Es war total schön zu sehen, wir hätten dieses Wachstum nicht annähernd sehen können, wenn wir auf dem Recht bestanden hätten, dass jeder sein Geld kriegt für seine Arbeit, nicht wahr? So ging das. Und dann irgendwann mussten wir sagen, naja gut, der Leiter, also 2 Leute hatten wir dann zum Schluss, die mussten dann auch voll unterstützt werden. Wir waren jetzt gerade vor dem Krieg an dem Punkt, dass wir sagten, naja, gut, also ein bestimmter Prozentsatz, sagen wir 10% von denen müssen wir voll unterstützen. Das geht nicht mehr. Die haben so viel zu tun, um zu leiten, die neuen Gemeinden anzuleiten und sowas. Das heißt, wir waren flexibel und wollten das so, also vor dem Krieg zumindest, so anpassen, dass das der Wirklichkeit sich anpasst und dass es dem Gemeindewachstum am besten dient. Das ist das Prinzip. Es ist nicht das Recht, was sie haben, sondern was dient dem gemeinen Wachstum am besten. So, das ist einfach die Zusammenfassung. Das heißt, geistlicher Dienst hat einen riesengroßen Wert. Da ist, auch wenn wir das in unserem materialistischen Westen nicht so richtig sehen können. Und zweitens, es geht nicht um unser Recht, ob wir, wie soll man sagen, als Pastoren, Missionare, wie auch immer, Geld nehmen dürften oder nicht, sondern es geht darum, was dient dem Bau der Gemeinde auf die beste Art und Weise. Amen. Ja.